Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
Ich lese den Text für die heutige Predigt aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 4, die ersten 6 Verse. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemand, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Me, myself and I ist der Titel heute. Das passt zu meiner hippen und pfiffigen Persönlichkeit. Also ihr wisst, dass ich den selbst gemacht habe. Genau, wir wollen uns ein bisschen in dieser Reihe, wo wir über Dinge, die wichtiger, größer und mehr Raum in unserem Leben einnehmen als Gott oder als sie einnehmen sollten, heute mal mit dem ganz sympathischen Thema uns selbst beschäftigen. Also wenn du vielleicht aus den letzten Wochen, Monaten oder Jahren aus meinem Leben so alles, was ich gesagt habe und jeden Gedanken, den ich gedacht habe, auf einen Zettel schreiben würdest, und dann würdest du es kategorisieren. So, welche Kategorien vorkommen, und dann packst du die Zettel in die Boxen, die eben zu den Kategorien gehören, dann wäre bei mir definitiv eine Box die mit Abstand größte und vollste. Auf der würden 3 sympathische Buchstaben stehen, nämlich ich. Was muss ich machen? Woran muss ich denken? Was fühle ich eigentlich gerade? Was möchte ich? Was wird von mir erwartet? Wie verhalte ich mich auf der Arbeit? Wie verhalte ich mich in diesem Kontext, in dieser Beziehung? Und das kommt auch in die anderen Boxen, aber irgendwie hat all das gemeinsam ich. Man könnte fast ein bisschen sagen, dass mein Lieblingsthema, über das ich am allerliebsten und am meisten nachdenke, ich selbst bin. Vielleicht ist das bei dir ähnlich, vielleicht denkst du auch ganz gerne mal oder oft mal über dich, und ein Teil davon ist gar nicht problematisch, weil du bist ja auch für dich verantwortlich. Du musst ja auch Entscheidungen treffen. Du hast ja die Dinge in deinem Leben auch zu tun und zu erledigen. Und da kann das auch nun mal keiner abnehmen. Aber wir beschäftigen uns viel damit, und es kann einen Raum einnehmen, der zu groß wird. Und die Prämisse dieser Reihe ist ein bisschen zu sagen, dass die Dinge, die von der Priorität sich verschieben, dass dies uns nicht mehr möglich machen, den Segen, den Gott sich gedacht hat, zu erleben, und dass wir selbst ein Segen für andere sein können. Und das wollen wir heute mal mit diesem Thema Ich-Selbstbild-Identität betrachten. Ich habe 4 so Hauptüberschriften und Punkte. Erstens mein Weg zu mir, wenn jeder an sich denkt, Liebe vor Leistung und entspannt ich sein. Das ist der Fahrplan für die nächsten Minuten. Wir wollen anfangen mit mein Weg zu mir. Wenn wir heute in unserer Gesellschaft über Selbstbild, über Identität nachdenken, dann kommt Individualität sehr, sehr schnell aufs Programm. Ein Individuum zu sein, wird stark betont, und Individualität soll auch ausgedrückt werden und gelebt werden. Es gibt also, jeder Mensch hat irgendeinen einzigartigen Wesenskern. Das ist vielleicht eine Intuition, die in dir ist, Sehnsüchte, Gefühle, wie auch immer man das genau beschreiben kann. Aber du hast einen ganz einzigartigen Wesenskern und den sollst du entdecken und dann entfalten. Das ist die Grundprämisse und die Grundlogik, mit der sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten unsere Gesellschaft in Bezug auf wer bin ich eigentlich entwickelt und hinbemüht. Dabei wurde sich in den letzten Jahrzehnten zunehmend von externen Maßstäben sich gelöst und innere Maßstäbe, nämlich dieser Wesenskern, wird entscheidend und bestimmend. Und das wurde dadurch auch möglich, dass es gesellschaftlichen Wandel und technologischen Fortschritt gab. Also du wurdest früher sehr viel mehr, wenn du vor 100 Jahren oder 50 Jahren gelebt hättest, externer bestimmt. Wo du geboren wärst, wäre total wichtig. Vielleicht in einem mobilen Zeitalter, wo jeder überall wohnen und sein kann, nicht mehr so wichtig. Welchen Beruf deine Eltern gehabt hätten, wäre wahrscheinlich prägend gewesen dafür, welchen Beruf oder welche Art von Laufbahn du eingeschlagen hättest. Aber mit Bildungssystemen und den ganzen Möglichkeiten, wieder mit Mobilität, ist auch das kein hartes Kriterium mehr. Du kannst alle Möglichkeiten, weil es moderne Informationswelten gibt, wie das Internet. Du kannst dich überall bewerben, du kannst mit allen kommunizieren und Kommunikation, Mobilität, die Verfügbarkeit von Informationen, die Technik, all das macht es mehr und mehr möglich, sich von diesen externen Markern zu lösen und mehr zu diesem internen Gedankengut zu kommen, meinen Wesenskern auszudrücken. Es ist so weit, dass wir sind weder an Raum und Zeit gebunden, zumindest glauben wir das, noch sind wir an Biologie, an Physik gebunden. Wir können uns sogar mehr oder mehr von unserem Körper vielleicht trennen, von unseren Umständen trennen. Wir können selbst entscheiden, wer wir sein wollen, was wir fühlen, welche Intuition wir haben und das wollen wir ausdrücken. Und die Logik dahinter ist folgende. Wenn ich mir selbst möglichst treu bin, dann werde ich ein gutes Leben haben. Wenn du es schaffst, in dich gut reinzuhören, nach deinen Bedürfnissen zu handeln, deine Sehnsüchte zu entdecken, deine Sehnsüchte in Ziele umzusetzen, dann Schritte zu gehen, diese zu erfüllen, dann wird dein Leben gut sein. Was immer gut für dich auch sein mag. Aber wenn du das schaffst, dann kommst du dem näher und näher. Es kommt auf dich an. Du kannst deinen eigenen Weg gehen. Du kannst entscheiden, welchen Job du machen willst und wie du deinen Job mit deinem Freizeitgestaltung balancieren willst. Vollzeit, Teilzeit, wie auch immer. Partnerschaft, Familie, welches Konzept da auch reinpasst oder wie du es gestalten willst. Du kannst all die Puzzlestücke so formen und wenn du es schaffst, es so, wie es dir entspricht, zu puzzeln, dann wird dein Leben gut. Und für manche ist das eine große Möglichkeit, eine tolle Chance und für andere ist es eine große Bürde und eine große Last. Ich kann mich selbst erfinden, ich muss mich aber auch selbst erfinden. Ich kann mir meine eigene Identität basteln, ich muss sie mir aber auch selber basteln, weil es nicht mehr so leicht zu sagen, ich bin da geboren, mein Vater war das, ich mache das auch, fertig. Das geht nicht mehr. Also muss jeder seinen Weg gehen und seinen Weg finden, das ist eine Chance und es hat Vorteile und es ist eine Last und eine Bürde, diese Logik. So, wenn jetzt jeder an sich denkt. Also wenn jeder an sich denkt, ne, dann sagt man oft, dann ist an alle gedacht oder so zum Beispiel. Dieser Gedanke, dass wir uns selber gerne mal in den Mittelpunkt nehmen und dass Menschen über sich selber nachdenken wird, ist kein neues Phänomen. Historisch haben immer wieder in allen Kulturen Leute darüber gesprochen, dass das Selbstbild des Menschen ein Kernthema ist und auch ein Kernproblem der Gesellschaft ist. Früher oder in vielen Kulturen ist ein überhöhtes und zu großes Selbstbild ein Problem. Da ist Stolz, Angeberei, Großtuerei so das Übelste und Böseste, was du machen kannst. Und weil Menschen sich zu groß tun, braucht es klare Gesetze und einen klaren Rahmen. Und wenn Leute über die Gesetze drüber gehen, dann gibt es Strafen. Juristischer Natur, gesellschaftliche Ächtung, wie auch immer. Es braucht auf jeden Fall etwas, was dieses Ego, dieses Ich in Grenzen hält, weil wenn es zu groß wird, dann haben wir ein Problem. Heute hat sich die Logik an vielen Stellen verändert. Heute würde man oft darüber sprechen, dass ein zu kleines, ein zu geringes Selbstbild das Problem ist. Wir reden viel weniger über Gesetze, über Moralvorstellungen, über gesellschaftliche Ächtung oder über Strafen, sondern vielmehr über einen Versuch zu verstehen, warum jemand so gehandelt hat, über Möglichkeiten der Unterstützung und der Hilfe und wie eine Veränderung statt sein kann. Es geht nicht nur darum, ein guter Mensch zu sein, sondern es geht darum, Menschen eine gute Perspektive auf sich selbst zu geben. Statt einem moralischen Anspruch ist Selbstliebe das große Thema und das große Ideal unserer Zeit. Wenn wir kurz innehalten und du für dich selbst reflektierst, so in Bezug auf dich selbst, was glaubst du ist schlimmer, wenn du dich selbst überhöhst und zu groß von dir denkst? Oder ist eher das Problem, dass du selbst viel zu klein und viel zu schlecht von dir denkst? Hat sicherlich mit deiner Prägung zu tun, mit deiner Geschichte, wie das in deinem Elternhaus gelebt wurde. Vielleicht bist du in Kirchen aufgewachsen, wie es da gelebt wurde, was du in der Schule gehört hast. Und was ist schlimmer, dass du zu groß von dir denkst oder dass du die ganze Zeit zu klein von dir denkst? Wo ist da deine persönliche Einordnung? Und auch die Bibel und theologisch wurde immer wieder über das Selbst nachgedacht. An einer Stelle, die wir hier gelesen haben, ganz am Ende sagt Paulus nimmt Paulus eine interessante Formulierung, die ich ein bisschen aufblasen will, weil es heißt aufblasen. Keiner von euch, sagt er ganz zum Schluss, darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Dieses damit auch noch wichtig machen ist wörtlich, sich aufblasen. Und in diesem Bild verarbeitet Paulus einige Ideen, die er an verschiedenen Stellen sonst über das Ich, über den Menschen zusammenträgt. Und in diesem aufgeblasenen Selbst stecken ein paar Ideen. Zum Beispiel ist es aufgeblasen, es ist groß, aber trotzdem leer. Es ist beides. Es ist zu viel und zu wenig von verschiedenen Dingen eben. Es ist sensibel und zerbrechlich. Also wenn du es kennst, dein Luftballon, den du zum Beispiel auf volle Kanne aufpustest, da reicht nur ein kleiner Peak und pff, man ist sofort irgendwie ganz leicht immer mal schlecht berührt, verletzt. Es braucht nicht viel, um sich übersehen zu fühlen, übergangen zu fühlen, abgewertet zu fühlen. Das kommt leicht auf. Und dann kommen vielleicht die Fragen, bin ich geliebt, bin ich gut genug, was denken die anderen, ist es gut, dass es mich hier gibt? Und es ist verwundet, denn es macht sich ständig bemerkbar. Dinge in unserem Körper, in unserem Sein, an die wir ständig denken, haben meistens irgendwas mit Wunde und Schmerz zu tun. Wann hast du das letzte Mal an deinen Ellbogen gedacht? Als du ihn dir angehauen hast, mit Sicherheit. Wie oft denkst du über deinen Rücken nach? Immer dann, wenn er wehtut. Zumindest geht es mir so. Ich denke selten über meinen Rücken nach. Nur wenn ich Rückenschmerzen habe, dann denke ich drüber nach. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit über mich nachdenke, über mein Selbstbild, über mein Ego, dann kann das doch nur bedeuten, dass da irgendwas wund ist. Dass da irgendwas ständig schmerzt, drückt, zwickt und zwackt. Und ständig meine Aufmerksamkeit haben möchte. Es ist groß, aber trotzdem leer. Es ist leicht zu verletzen, es ist fragil und sensibel und verwundet. Da zwickt und zwackt es ständig in uns selbst. Und wir haben Strategien, damit umzugehen. Und ich glaube, es gibt im Wesentlichen, wenn man das mal so kategorisieren kann, drei große Strategien, wie wir damit versuchen, umzugehen. Die erste ist, wir versuchen uns selbst darzustellen. Die Logik ist, wenn ich viel über mich rede, dann bekomme ich Verständnis, Bewunderung oder Mitgefühl. Je nach Kontext kann ich das natürlich auch anpassen. Manchmal ist es wichtig, mich als Held darzustellen. Dann bekomme ich Bewunderung. Dann bekomme ich das an Resonanz, was ich möchte. Und manchmal ist es wichtig, allen zu sagen, wie schwer es mir fällt gerade, wie schlecht es mir geht, mich als Opfer darzustellen, weil dann bekomme ich die Resonanz und die Anerkennung, die ich möchte. Ich rede viel über mich und diese Sehnsucht in mir, bitte beschäftige dich mit mir. Denk über mich nach, bewundere mich oder bemitleide mich. Aber Hauptsache, bitte beschäftige dich mit mir. Denn dann glauben wir, wenn das genug passiert, wird das Leere gefüllt, das Verwundete geheilt. Eine zweite Art ist, sich irgendwie selbst zu schützen oder selbst versuchen, stark zu beschützen. Wenn ich möglichst wenig von mir preisgebe, früh Grenzen ziehe und von mir ablenke, dann fühle ich mich viel wohler, dann habe ich meine Ruhe. Ich gebe Einsatzantworten, manchmal ein Wort Antworten. Ungefragt sage ich sowieso überhaupt nichts und freiwillig habe ich mich noch nie irgendwo gemeldet. Wer nichts sagt und nichts tut, der sagt und tut auch nichts Falsches. Und mein Wunsch ist, bitte beschäftige dich nicht mit mir. Denn alles, was du tust, zeigt nur, dass da irgendwas zwickt und zwackt und vielleicht wird das Zicken und das Zwacken ja stärker in mir. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Ich sag nicht viel, ich gebe nicht viel Preis. Lass mich einfach in Ruhe. Oder ein dritter Weg ist ein vielleicht noch offensiverer Weg der Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung. Wenn ich mir konsequent treu bin, dann ist das immer richtig. Und wenn ich nicht von den Menschen um mich die Resonanz bekomme, die ich möchte, dann suche ich mir eben Menschen, von denen ich die Resonanz bekomme, die ich möchte. Denn meine Gefühle und meine Entscheidungen und den Weg, den ich einschlagen möchte, der ist nicht zu hinterfragen, der ist nicht falsch. Ich habe anscheinend nur die falschen Freunde, die zu wenig oder zu leise applaudieren, die einmal zu oft aber sagen. Und mit dieser Logik bilden sich all die gesellschaftlichen, besonders im Online-Bereich, Bubbles und sich gegenseitig bestätigenden Gruppen, die sich gegenseitig aber mit einer Vehemenz bekämpfen. Und da die Logik ist auch eine viel stärkere und viel aggressivere. Nämlich wehe, du stehst mir im Weg. Wenn du dich es wagst, dich gegen meine Pläne zu stellen, dann ist unsere Beziehung beendet, dann verwende ich böse Worte für dich, dann suche ich mir andere Freunde, dann lasse ich dich links liegen, dann lasse ich es dich spüren. Wehe, du stehst mir im Weg dabei, mein wahres Selbst auszudrücken und zu leben. Und all diese Strategien haben dieses Selbst gemeinsam. Und ich möchte ein paar Punkte dazu noch machen. Nämlich Selbsthass ist genauso selbstbezogen wie Selbstverliebtheit. Wenn wir über Selbst reden und das, was auch kulturell oft war, zu hohes Selbstbild, zu geringes Selbstbild, dann ist das das gleiche Gift. Der eine trinkt halt aus dem Becher und der andere aus dem Glas. Und die aus dem Becher trinken, denken sich, was für Trottel, die trinken aus dem Glas. Und die aus dem Glas trinken, denken sich, was für Trottel, die trinken aus dem Becher. Würdest du mal ein Glas nehmen, hättest du das Problem nicht. Aber das ist natürlich keine Lösung. Wir wechseln einfach nur das Vorzeichen, aber die Vehemenz und das Gift bleibt das Gleiche. Ich kann meine Probleme also nicht durch Selbstdarstellung, Selbstschutz oder Selbstverwirklichung lösen. Denn ich kann sie selbst nicht lösen. Das Selbst ist der entscheidende, limitierende Faktor in diesen Ansätzen. Nicht die Methodiken, sondern mein Selbst ist der limitierende Faktor in all dem. Denn mein Selbst ist in dieser Wenn-Dann-Logik gefangen. Und diese Wenn-Dann-Logik, die bleibt immer bei Bewerten der Performance stehen und kommt nie zur Identität. Wenn, dann. Wenn ich das tue, dann bekomme ich diese Resonanz. Okay, die Performance war gut, aber bin ich jetzt auch jemand? Bin ich jetzt geliebt? Bin ich jetzt stabil? Bin ich jetzt heil? Bin ich jetzt gefüllt? Ja, wenn du es morgen wieder machst, schon. Ich komme nie bei dieser Sicherheit, bei dieser Ruhe, bei dieser Fülle an. Denn diese Wenn-Dann-Logik, die all dem zugrunde liegt, die hält uns gefangen in Performance-Bewertung und lässt uns nie zu echter Identität durchdringen. Denn dahin kommt man nur mit einer anderen Logik. Ich muss Liebe erfahren, um zu glauben, dass ich liebenswert bin. Ich muss erleben, dass ich gewollt bin, um zu glauben, dass ich gewollt bin. Ich muss erleben, dass sich jemand für mich interessiert, damit ich glauben kann, dass ich interessant bin. Ich muss erleben, dass mich jemand braucht, damit ich glaube, dass es gut ist, dass es mich gibt. Ich kann mir das selbst noch so oft sagen, mantraartig, aber es kommt nie rein. Da wird nichts voller in mir. Denn das kann und muss von woanders kommen. Und traditionell kam es von Gesellschaft und Familie, und das haben wir aufgegeben. Der neuere Weg, es muss von mir selbst kommen. Auch das merken wir, dass es an Grenzen kommt. Und dann ist vielleicht doch die Frage, ob Gott etwas zu bieten hat. Ob Gott uns mit einer anderen Logik helfen kann. Und ich glaube, er kann es. Denn bei Gott gilt eine Logik, die ist Liebe, kommt vor der Leistung. Und Paulus beschreibt, wie diese Logik in seinem Leben funktioniert in den Versen 3 und 4, die wir gehört haben. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht setzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas zu Schulden kommen lasse, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Paulus fächert hier einmal auf. Es ist mir nicht wichtig, was ihr über mich denkt. Aber es ist mir genauso nicht wichtig, was ich über mich denke. Das ist übersetzt für, ich spiele euer doofes Spiel nicht mit. Ich habe keine Lust, mich zu entscheiden, ob andere Meinung, eigene Meinung. Ich habe keine Lust, dieses Spiel mitzuspielen. Und ich muss es auch nicht mitspielen, denn ich habe einen Joker. Ich kann ausbrechen aus der Wenn-Dann-Logik. Wie entkomme ich dieser ständigen Beurteilung durch andere oder mir selbst? Indem ich diesen Fokus auf Gott bekomme. Denn bei Gott gilt, Liebe kommt vor Leistung. Jesus ist zuerst in die Welt gekommen und dann bringt er die Welt in Ordnung, hat nicht gewartet, bis die Welt sich selbst in Ordnung bringt. Jesus kommt in unsere Leben und will uns begegnen und ruft uns in seine Gegenwart. Nicht dann, wenn wir dieses Level an Moralität und Heiligkeit und Gutsein erreicht haben, sondern so, wie wir sind. Manchmal, wenn wir ganz unten uns im Dreck fühlen, genau dann kommt er und begegnet uns. Er kommt in diese Welt, um zu retten, um zu heilen, um neues Leben zu geben. Das war seine Mission und seine Absicht. Nicht, um die größte Leistungsprüfung abzurufen, die es je gegeben hat. Nein, er kommt, um selbst etwas zu geben. Er ist der Retter, den wir brauchen, der das Wunde in uns heilen kann und das Leere in uns füllen kann. Und er tut das, er kommt auf diese Welt, er erlebt ein Leben, das uns vorlebt, wie Menschsein aussehen kann, das Bewusstsein der Liebe Gottes hat. Jesus ist eine der inspirierendsten Persönlichkeiten und geschätzten Persönlichkeiten durch alle Schichten hindurch. Jede Kultur und verschiedene Bubbles versuchen für sich manchmal zu reklamieren, warum Jesus auf ihrer Seite ist. Denn der hat Integrität, der hat Glaubwürdigkeit. Und wenn man es schafft, das mit Jesus zu rechtfertigen, ohne ob man Christ ist oder nicht, dann ist das was Gutes. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er auf diese Welt gekommen ist, weil er nicht bereit ist, uns und unsere Aufgeblasenen und Verwundeten selbst wegzuwerfen oder zu zertrümmern. Aber er ist gekommen, weil er gesehen hat, dass wir es nicht selber lösen können. Dass wir etwas brauchen, was wir nicht haben. Wir haben kein Leben und deswegen gibt er uns neues Leben. Wir brauchen Vergebung und deswegen vergießt er sein Blut, damit Vergebung möglich ist. Wir brauchen Heilung und deswegen beginnt mit Jesus der Prozess der Heilung in uns und unseren Herzen. Jesus kommt in diese Welt. Und er will uns füllen, statt uns weiter aufblasen. Und für Paulus selbst, er beschreibt das einmal so, wie diese neue Logik für uns funktioniert. Warum er sagen kann, was ich denke oder was andere denken, das interessiert nicht. Sondern was entscheidend ist, ist das hier, Galater 2, Vers 20. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat, und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich bin nicht mehr der Mittelpunkt in meinem eigenen Leben. Nein, Christus ist der Mittelpunkt in meinem Leben geworden. Und was gilt für mein Leben? Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Das ist die Grundlage der Identität, die Paulus gefunden hat. Und da ist eine andere Logik zugrunde. Weil Gott mich liebt, deshalb bin ich jemand. Ich bin nicht niemand und muss erst beweisen, dass ich jemand bin oder jemand sein kann. Nein, weil Gott mich liebt, deshalb bin ich jemand. Weil Gottes Urteil zählt, deshalb kann ich ehrlich über mich sprechen. Ich muss das Spiel nicht mehr mitspielen. Ich muss es nicht mehr mitspielen. Und weil Gottes Liebe bleibt, bin ich frei, Gott und andere zu lieben. Es gilt eine neue Logik, die unser Selbstbild, unser Sein, unser tiefstes Inneres transformieren kann, unser ganzes Leben erneuern und transformieren kann. Und das ist meine Hoffnung, dass wir das vorleben können. Denn ich glaube nicht, dass wir in einer Zeit leben, wo Argumente große und weite Schritte nach vorne uns weiterbringen werden. Leute müssen etwas erleben, etwas sehen, was sie anzieht, was sie so vielleicht nicht kennen. Menschen, die mit einer anderen Logik leben, die nicht in diesem Wenn-Dann gefangen sind, was auch immer die Spielart ist, die sich in deinem Leben zeigt, sondern die wissen, weil Gott mich liebt, deshalb bin ich jemand. Deshalb bin ich ehrlich, deswegen kann ich entspannt ich sein. Und wenn ich das versuche zusammenzufassen, diese neue Logik, dann gibt es da, glaube ich, diese beiden Sätze. Weil Gott mich liebt, deshalb bin ich jemand. Da ist ein tiefer Friede und gleichzeitig eine großartige Freude darüber. Ich bin geliebt, ich bin jemand. Und weil Gott mich liebt, tue ich, was er von mir will. Manche Dinge will Gott von allen von uns gleich. Manche Dinge will Gott von mir, aber nicht von dir. Weil Gott gar kein Interesse daran hat, Individualität rauszuschmeißen, loszuwerden. Er hat uns ja verschieden gemacht. Warum sollte er uns jetzt zu diesem einen Christenklon zurückformen? Die Bibel ist voll unterschiedlicher Leute. Die Kirchengeschichte ist voll unterschiedlicher Leute. Ja, manches gilt für uns alle. Aber manches will Gott von mir und von dir nicht. Und manches mutet Gott dir zu und mir nicht. Ich weiß nicht, warum und wieso. Aber das hat mit einer Individualität zu tun, die da nicht verloren geht. Und wir können entspannt, befreit ich sein, die das Leben immer noch ernst nehmen, die in den ernsten Lagen, auf die man sich verlassen kann, ohne alles zu ernst zu nehmen, die eine Freude ausstrahlen und verbreiten, ohne alles mit Albernheit ins Lächerliche zu ziehen. Es ist diese Logik, die unser Leben bestimmen soll. Und die letzte Frage, die ich stellen möchte, ist, wie kann diese Freiheit, dieses entspannte Ich-Sein in deinem Leben sich mehr und mehr Bahn brechen? Wie kann das erleben und passieren? Was sind die Dinge, die du tun kannst, um in dieser Logik zu leben und zu bleiben und nicht in das Wenn-Dann zurückzurutschen? Und ich glaube, gerade da, wo es um uns selbst geht, ist ein ganz wichtiger Schlüssel, ehrliche Gespräche zu führen. Ehrlich über dich selbst zu sprechen. Und für manche von uns ist die Herausforderung, ehrlich zu sein und für manche überhaupt über sich zu sprechen. Mehr als einen Satz zu antworten. Mehr als ein Wort. Auch mal ungefragt zu sagen, hey, ich würde gern was von mir erzählen. Das ist total wichtig. Wenn man das theologischer formulieren will, dann könnte das in Bekenntnis oder sogar in Beichte hineingehen. Und es ist eine große Kraft darin, wenn die Gedanken, die sich in deinem Herzen sammeln, wenn die einmal ein anderer Mensch, der Gott liebt, hört. Die Hälfte dieser bindenden und zerstörerischen Kraft, die diese Gedanken manchmal in uns haben, geht verloren, sobald du es aussprichst. Und die andere Hälfte geht verloren im Gespräch, wenn du Gottes Stimme in der Stimme eines anderen Christen, einer anderen Christin hörst. Ich habe das so oft erlebt bei mir, bei anderen, dass wenn ich über andere nachdenke, dann sehe ich so klar, hey, das denkt Gott über sie. Ja, der Teil ist nicht gut, aber Gott würde die Ermutigung sprechen. Sie sollten diese Veränderung machen. Da bin ich überhaupt gar nicht so hart und so hoffnungslos und so getrieben, wie ich die gleiche Situation für mich selbst beantworten würde. Und wir müssen lernen, ehrlich zu sein und das offen zu legen und dann Gottes Stimme in der Stimme unseres Gegenübers zu entdecken. Die Liebe Gottes zusprechen, die gütigen Korrekturen Gottes anderen zumuten und aussprechen. Ich glaube, das in Kombination ist wirklich wichtig. Und ein drittes, was dazu entscheidend ist, ist Gott zu bitten um immer wieder neue Erfahrungen seiner Liebe. Mir geht es so, dass es nichts ist, was ich einmal speichere und dann nie wieder brauche. Diese Wenn-Dann-Logik hat eine unfassbare Schwerkraft. Aber ich will nicht in der leben. Ich will entspannt ich sein. Ich möchte wissen, weil Gott mich liebt, bin ich jemand. Und deshalb möchte ich beten, dass wir das erleben. Und vielleicht hast du das noch nie erlebt. Aber vielleicht ist das faszinierend. Vielleicht weckt das eine Sehnsucht. Vielleicht ist es zum ersten Mal ein Weg, der aufgeht, der anders sein könnte. Und du musst mir jetzt nicht hier glauben, nur weil ich es sage. Aber ich möchte für dich und für jeden von uns jetzt beten, dass wir es auch erleben können. Dass wir Gottes Stimme, Gottes Liebe erfahren, um in diese neue Logik, dass wir geliebt sind und deshalb in deiner Freiheit leben, hineinzukommen. Ich möchte beten. Jesus, du siehst, wo diese Wenn-Dann-Logik unser inneres Ich gefangen nimmt. Wo wir in diesen Vergleichen versuchen, uns aufzublasen. Aber wo wir merken, dass die Leere nicht voller wird und die Wunde nicht heiler wird. Wo wir seit Jahren glauben, dass wir bald am Ziel sind, aber es irgendwie noch nicht geschafft haben. Oh, und du siehst die Schwerkraft. Du siehst, wo wir das vielleicht gar nicht wollen, aber trotzdem wieder und wieder diese Gedanken und Muster so tief sitzen in uns. Und ich bete, dass du uns Mut gibst, deiner Liebe zu glauben. Mut gibst, bei deiner Liebe und deiner Wahrheit anzufangen, dass wir geliebt sind. Und dass uns das befähigt, ehrlich über uns zu sprechen, anderen zuzuhören, deine Stimme im Gegenüber zu hören und zu suchen. Und Jesus, ich bete, dass du jedem von uns, jeder, der hier ist, die von uns, die es noch nie erfahren haben, die von uns, die es schon lange nicht mehr erfahren haben, die von uns, die gar nicht glauben, dass sie deine Liebe noch mal erfahren könnten, weil sie es nicht verdient haben. Und die von uns, die das wieder und wieder tun und trotzdem merken, dass sie es brauchen. Bitte schenk jedem auf genau die Weise, wie er es braucht, wie sie es braucht, eine neue Erfahrung deiner Liebe. Denn das brauchen wir wirklich. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!